Podcast statt. Der Mein VfB Podcast der Stuttgarter Nachrichten und Antenne 1.
Wunderschönen guten Tag zusammen. Wir sind's wieder. Philipp Meisel, grüß dich.
Servus, Christian.
Ja, mit einer neuen Folge nach der Länderspielpause vor dem Heimspiel gegen Borussia Dortmund und dem ersten Auftritt mit dem neuen Trainer Markus Weinzierl. Was haben wir denn sonst noch so im Petto heute?
Wir haben natürlich tatsächlich die Eindrücke, die die Trainingswoche hergegeben hat. Es gab zumindest ein freies Training, das man beobachten konnte. Wir haben natürlich die VfB-Nationalspieler im Fokus, die viel unterwegs waren, quer über den Globus. Wir haben eine Fangfrage von letzter Woche aufzulösen und wir haben ein sehr interessantes Buch, das diesen Freitag vorgestellt wird, nämlich ein Buch eines Historikers, der sich mit der NS-Vergangenheit des VfB Stuttgart auseinandergesetzt hat, und zwar sehr intensiv. Mhm. Das braune Kapitel der Vereinshistorie, wenn man so möchte, von 33 bis 45, da hat man ja lange, lange Zeit nicht so viel drüber erfahren. Es wurde auch immer ein bisschen klein gehalten. Jetzt wurde es in einem Buch aufgearbeitet. Und ich glaube, mit diesem Thema steigen wir auch gleich ein, Christian.
Ja, das würde ich auch sagen. Das ist ein Thema, das natürlich schon auch sich über Jahre, eigentlich Jahrzehnte so ein bisschen durch den VfB zieht, wo man sagt, was ist denn da? Kann man das nicht mal ein bisschen nochmal detaillierter aufarbeiten, was da alles passiert ist, wie das sich zugetragen hat in der Zeit? Und da wird jetzt noch ein bisschen mehr Licht in dieses braune Dunkel gebracht.
Ja, richtig. Zuerst mal ist zu erwähnen, dass das Buch auf Initiative des VfB Stuttgart entstanden ist.
Ja.
Der Vereinshistoriker Dr. Florian Gauss, der das Vereinsarchiv quasi pflegt und auch daran arbeitet, dass vielleicht mal irgendwann ein Fußballmuseum entstehen kann beim VfB, der hat da also entscheidend mitgewirkt. Er hat Tür und Tor geöffnet, hat wirklich den Herrn Hofmann, das ist der Autor, der ganzen Geschichte, den hat er wirklich ins Innerste des Vereins gelassen. Sagt aber gleich, dass er keinerlei Einfluss genommen hat. Das ist ihm ganz wichtig. Er hat gesagt, hey, also der Rechercheur, der Autor, der hat Zugang, jeglichen Zugang, den er wollte, bekommen. Der Verein findet das sehr, sehr gut und hat da mitgearbeitet, natürlich, dass da was entsteht, ja, aber hat aber gleichzeitig sich völlig zurückgehalten, was die Entstehung insgesamt betrifft. Also hat keinerlei Vorabansicht dieses Dings gehabt oder so, einfach um den Eindruck nicht entstehen zu lassen, dass er in irgendeiner Form ja jemand zu irgendetwas, wie soll ich es ausdrücken, bewogen wurde, ja, sondern
oder voreingenommen.
Ja, genau. Der Autor hatte völlig freie Hand. Und dieses Buch wird jetzt am Freitag dieser Woche im Kloster Maulbronn vorgestellt. Da ist eine größere Konferenz und im Rahmen dessen, da ist der Präsident vor Ort, der Autor und auch der Verleger, der aus Schorndorf kommt, wird das vorgestellt und das ist dann auch ab dem Tag käuflich zu erwerben. Der Gunter Barner, den wir nachher nochmal hören werden in unserem Querpass. Der Kommentar unserer Redaktion, der hat schon mit dem Gauss gesprochen und kennt auch den Autor. Der hat auf unserer Homepage stuttgarternachrichten.de oder aber in der App, in der Mein VfB App, da ist ein Stück zu finden, das ein bisschen mehr Einblick gibt in diese ganze Thematik. Ich persönlich kann dazu nur sagen, ich finde es sehr, sehr, sehr positiv, denn in den letzten Monaten, sage ich jetzt mal, gab es ja immer wieder Themen oder Themenbereiche, wo man sich danach nicht ganz so klar war, wieso der VfB Stuttgart sich da so positioniert hat, wie er es hat, respektive gar keine Positionierung eingenommen hat. Man zieht sich da ja gerne dann auf die Vereinssatzung zurück, in der drin steht, man sei grundsätzlich unpolitisch und so weiter und so fort. Aber wenn dann eben irgendwie so Fuck AfD-Slogans aus der Vereinszeitung rausretuschiert werden oder man sich ja nur so halbherzig irgendwie bei der bundesweiten Soli-Aktion von Babelsberg beteiligt mit diesen Nazis raus aus dem Stadion, hat bestimmt jeder mitbekommen, und dann so irgendwie Spendenboxen verschämt bei einem Heimspieltag im Fanshop aufstellt, wo, also das gab so ein paar Sachen, wo man sagen konnte oder zumindest interpretieren hätte können, da wäre es wünschenswert gewesen, wenn der VfB Stuttgart ganz klar und deutlich Position bezogen hätte gegen rechts, gegen gewisse politische Strömungen, und das ist nicht passiert. Jetzt allerdings scheint man einen Schritt da nach vorne zu gehen.
Umso besser, dass da jetzt die Aufarbeitung richtig intensiv vonstatten geht. Wie gesagt, den Artikel von Gunter Barner gibt es bereits auf unserer Seite. Sehr, sehr lesenswert. Eine kleine Passage zu dieser Zeit gibt es auch schon in der Jubiläumsausstellung zu sehen.
Richtig,
da ist auch so ein kleiner Absatz schon dazu. Also da hat man schon gemerkt, auch als diese Ausstellung dann zum ersten Mal der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurde, ja, da findet so ein Schritt nach vorne statt. Finde ich persönlich auch sehr, sehr positiv.
Ja, es bleibt zu hoffen, dass noch mehr passiert, sage ich ganz ehrlich. Da bin ich, da positioniere ich mich zumindest eindeutig. Ja, wenn man jetzt zum Beispiel heute kam die Nachricht, dass der Präsident Peter Fischer von Eintracht Frankfurt freigesprochen wurde, weil die AfD hat gegen ihn geklagt. Er persönlich möchte keine AfD-Mitglieder im Verein haben und hat da deutlich Position bezogen. Der SV Werder Bremen geht mittlerweile so weit, dass er zumindest in den Raum stellt, dass AfD-Mitgliedern die Vereinsmitgliedschaft oder die Dauerkarte, so rum ist es richtig, entzogen werden könnte. All diese Dinge sind, finde ich, wichtig, denn was diese Partei in unserem Land hier anstellt, ist alles andere als unterstützenswert, eher im Gegenteil. Und deswegen finde ich es wichtig und richtig, dass man da klare Kante zeigt.
Also halten wir fest, ein erster Schritt in die richtige Richtung, aber es ist auch noch ein bisschen Luft nach oben. Und ich denke, das ist schon mal richtig der Ansatz. Und ich glaube, jeder, den das interessiert, der wird das auch am Freitag dann mit Spannung verfolgen. Und wie gesagt, das gibt's auch alles bei uns auf den Seiten zu lesen.
Luft nach oben, sage ich dir ganz ehrlich, ist auch in den letzten Tagen bei dem Kader gewesen, den der Markus Weinzierl im Training zur Verfügung hatte.
Das ist wohl wahr. Es waren nämlich einige Spieler natürlich unterwegs. Kommen wir gleich noch dazu, wie die Nationalspieler sich geschlagen haben. Aber ich würde sagen, lass uns erstmal, wenn wir jetzt mal wieder auf die Aktualität zurückkommen, die Eindrücke ein bisschen sammeln über den neuen Trainer, über die Trainingsweisen, die Methoden. Was ist ein oder andere Mal unten? Was ist so dein persönliches Gefühl, wenn es um Markus Weinzierl und das Trainerteam geht?
Also erstmal hätte ich gerade gesehen, wenn du mich für meinen astreinen Delling gelobt hättest, ja?
Es gehört ja schon fast zur Selbstverständlichkeit, dass ein Philipp Meisel das aus dem FF kann. Das habe ich doch gut beigebracht über Monate.
Ja, hast du tatsächlich.
Das war trotzdem eine sehr schöne Überleitung.
Ganz im Ernst, da können wir jetzt auch mal einen kleinen intimen Moment für unsere Hörer zulassen. Ich habe da tatsächlich echt dich zum Vorbild genommen tatsächlich. Ich habe da genau hingehört, jetzt genug mit dem gegenseitig auf die Schulter klopfen. Ich habe da wirklich genau hingehört, weil das ist echt ein Thema für mich war. Ich hatte ganz oft das Gefühl, wenn ich unsere Folgen nachgehört hatte, dass ich das da und hier und dort hätte besser machen können. Nun gut, besser machen können. Markus Weinzierl, Training.
Sehr gut.
Ja.
Du bist voll im Flow.
Ja.
Bitte, Markus Weinzierl, Trainingseindrücke.
Ich würde gerne nochmal mit den Spieleindrücken einsteigen. Man hat dieses ein Spiel gehabt, ein Testspiel. Das war übrigens schon vorher ausgemacht. Da konnte weder Markus Weinzierl was dafür, noch Kenan Kocak, der dann mittlerweile auch gesackt wurde bei Sandhausen. Auch nicht Teil von Gorgo. Das war schon länger ausgemacht. Man wollte das in der Länderspielpause eben durchziehen, dann hat man es durchgezogen mit zwei neuen Trainern auf beiden Trainerbänken. Auch da konnte man schon sehen, dass das, worüber wir letzte Woche gesprochen haben, nämlich dass der Trainer ja sehr viel Wert darauf legt, kompakt zu verteidigen, kompakt zu stehen und daraus dann zielgerichtete Angriffe zu entwickeln. Das hat man auch gegen Sandhausen gesehen. Ja.
Ja.
Da war also viel Bewegung drin. Ich fand es auch sehr, sehr lobenswert, dass der Trainer, auch wenn er natürlich Länderspielpause hat, er nicht jeden zur Verfügung. Er hat dann mit Antonis Aidonis und dem Leon Dayaku zwei Talente aus dem U17, U19 Bereich eingesetzt. Teilweise der Aidonis hat sogar durchgespielt, Dayaku immerhin 80 Minuten.
Aidonis, nicht Adonis.
Aidonis, ne? Ja. Entschuldigung.
Sehr, sehr gut. Ja. Der war ja völlig richtig. Ich wollte es nur mal klarstellen.
Ja. Nein, und da konnte man schon sehen, dass der Stil, den Weinzierl reinbringen möchte, verfängt. Zumindest nicht immer, nicht über die gesamte Zeit. Und klar, der Gegner, der ist auch nicht auf Rosen gewettet in der zweiten Liga, der steht auch ganz unten drin. Das war natürlich nicht unbedingt der Gradmesser. Aber man sah schon, dass Mut und offensive Prägung Einzug erhält. Das war ja auch das, was Weinzierl angesprochen hatte bei seiner Vorstellung sozusagen. Und das hat man jetzt auch am Training wieder gesehen. Interessant fand ich, dass man die Jungs, die er hatte 10 Feldspieler zur Verfügung, die Davi weiterhin fraglich, wird auch, glaube ich, für Samstag eng.
Ja.
Aogo ebenso und die weiteren Verletzten standen alle nicht zur Verfügung, Nationalspieler eh nicht. Aber die er hatte, die hat er gegen ein 4-2-3-1 System, das eben mit so Steckmännchen quasi skizziert wurde auf dem Feld, arbeiten lassen, hat da ganz klar Passfolgen vorgegeben, also beispielsweise Ball ist in der Viererkette beim rechten Innenverteidiger. Wie wird dann von da aus losgespielt? Da gab es wirklich Passfolgen zu sehen. Es war ganz klar gefordert, so und so viel Querpässe, dann Steilpass, dann kommt derjenige zurück, lässt sich fallen und so weiter und so fort. Also da war wirklich sehr viel System drin. Und dann nach, sage ich mal, 3 bis 5 Pässen in diesem Maschinenraum, wie ich es immer gerne nenne, also Innenverteidigung und Sechser,
ja.
Sechserraum, dann wurde wirklich zielstrebig nach vorne gespielt. Da ging es immer vertikal, immer über die Außen. Ganz wichtig. Also ich habe wenig über die Innen gesehen, sondern es war wirklich das Außenflügelspiel wurde forciert durch diese Passübung und die Spieler vorne, González, Gomez, Tommy aber auch, mussten explizit gewisse Räume anlaufen. Also auch da wurde den Jungs klar gesagt, ihnen wurde ein Korsett vorgegeben. Ja, hier ist dein Raum, den läufst du an und läufst ihn so an. Damit sich dann der Ballführende in den offensiven Fuß spielen kann, wovon wir es letzte Woche hatten.
Ja, deine Turnübung, ich erinnere mich.
Richtig, meine Turnübung. Also insgesamt, ganz ehrlich, sah das wirklich sehr, 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 sehr vielversprechend aus. Und die Frage wird dann sein, was jetzt passiert, wenn die Nationalspieler zurückkommen, zu dem wir jetzt mal kurz ein kleines Aufzügchen unternehmen wollen, wenn ich dich richtig interpretiere da drüben. Ha?
Ja, jetzt ja, mir die Überleitung jetzt auch noch wegnehmen, das ist jetzt schon mal natürlich der nächste Schritt, ja. Take it to the next level. Na gut, kümmern wir uns um die Nationalspieler, die unterwegs waren. Natürlich einige auch teilweise weite Reisen rund um den Globus, wie du schon gesagt hast. Das Wichtigste, glaube ich, das können wir festhalten für den Moment, ist, alle sind gesund und munter zurückgekehrt. Niemand ist mit stärkeren Verletzungen hier wieder an den Cannstatter Wasen gekommen. Also das sieht zumindest für den Moment gut aus, na, mit Blick auf
so ist Samstag. Das, was wir von unten gehört haben, zu interpretieren. Es scheint niemand zurückgekommen zu sein, der mit größeren Blessuren in Stuttgart eingetroffen ist, das ist richtig.
Und es gibt, wir versuchen das mal vielleicht leicht ansteigend nochmal darzulegen, auch durchaus erfolgreiche Meldungen. Also ich glaube, dass die Jungs, die unterwegs waren, doch mit durchaus Selbstbewusstsein zurückkommen. Timo Baumgartl beispielsweise mit der U21 die erfolgreiche Quali für die EM geschafft, 2 Siege und in dem zweiten, zwar unbedeutenden Spiel, aber ist doch immerhin was, ist Baumgartl als Kapitän für die U21 aufgelaufen und hat das Team zum Sieg gegen Irland geführt.
Das mag ein unbedeutendes Spiel gewesen sein, ich empfinde die Geste alles andere als unbedeutend.
Das ist richtig, ja.
Denn der Timo hat sich das verdient durch seine stabilen Leistungen im Nationalmannschaftstrikot. Und es zeugt auch davon, dass der mannschaftsintern, und wir reden ja hier immerhin von der ersten Nachwuchsmannschaft der Nation, ja, oder von der obersten, wie du es sagst, dass er dort ein gewisses Standing mittlerweile hat. Beim Trainerteam, aber auch bei den Mannschaftskameraden.
Man nimmt das auch wahr, wenn man sich die Spiele anschaut. Stefan Kunz ist da im Regen-Dialog, auch nach dem Spiel. Da nimmt er den ganz, ganz fest in den Arm und so. Also das ist schon ein guter Draht zwischen dem Trainerteam und Timo Baumgartl. Aber nicht nur Timo Baumgartl hat die Qualifikation geschafft.
Einen Satz übrigens.
Ja, bitte.
Einen Satz dazu noch. Dass, wenn er das mitnimmt in seine tägliche Arbeit im Verein, kann er nur davon profitieren. Das hilft dem jungen Kerl. Der ist ja immer noch ein junger Kerl, auch wenn er schon zig Saisons und Bundesligaspiele und Trainer auf dem Buckel hat, aber das ist ein junger Mann aus der Region, auf den hier alle bauen und das kann sich nur positiv auswirken.
Ich finde, er geht wirklich die Stufen, Schritt für Schritt nach oben, ohne jetzt irgendwie viele Stufen zu übertreten oder irgendwie 3 Schritte auf einmal zu machen, sondern ich finde, diese Karriere von ihm funktioniert tatsächlich solide, aber immer schön ansteigend. Also da ist immer der nächste Step da. Und auch, was er beim VfB schon alles, das hast du gerade angesprochen, einen Trainerwechsel mitgemacht hat, hat er immer mal wieder auch mal ein paar Wochen auf der Bank gewesen, mal verletzt gewesen. Aber er ist jetzt auch wieder fester Bestandteil. Und ja, er wächst zu einer richtigen Persönlichkeit dran, auch auf dem Platz und neben dem Platz. Ne?
Absolut, absolut. Davon kann er und der VfB wirklich, man kann nur davon profitieren.
Ja.
Du wolltest zum nächsten U21-Spieler übergehen, der die Qualifikation geschafft hat. Und ich weiß auch, glaube ich, wer das ist.
Ja, das ist der Herr Borna Sosa, der das mit Kroatien geschafft hat. Ebenfalls ein wichtiger Sieg zu Hause gegen Griechenland. Und dann haben sie noch San Marino 4-0 geschlagen. Haben auch die Qualifikation für die EM geschafft. Für die Kroaten sogar ein bisschen was Besonderes, weil die das nicht so häufig schaffen. Und zum ersten Mal seit, ich glaube, 16 Jahren, dass sie sich wieder mal für die Endrunde qualifiziert haben. Und ist übrigens auch ein kleiner Aspekt, auch für Timo Baumgartl, vielleicht gar nicht so unwichtig. Denn über diese U21-EM besteht die Möglichkeit, sich für die Olympischen Spiele,
richtig,
2020,
genau,
in Tokio zu qualifizieren.
Genau.
Dafür müsste ins Halbfinale kommen und allein da, was man, also ich habe zum Beispiel ein großes Interview mit Jossi Brekalo gelesen, dem ehemaligen VfB-Spieler, für den ist es ein ganz, ganz großer Traum, also da bei den Olympischen Spielen mal dabei zu sein, Eröffnungsfeier und vielleicht eine Medaille mitzunehmen.
Ich kann mich noch daran erinnern, kurzer Ausflug in eine andere Sportart, als Dirk Nowitzki damals die Fahne tragen durfte
in
für
Peking.
Deutschland bei den Olympischen Spielen in Peking, der hat bei ihm ja, dem hast du einfach, da musst du ihm nur in die Augen schauen, um zu sehen, was das bedeutet für den Sport, für ihn persönlich, und der hat damit auch schon ein paar NBA-Saisons auf dem Parkett gezockt und hat schon zweistellige Millionenbeträge im Jahr verdient. Also das war mit Sicherheit kein Jungspund mehr, der noch am Anfang seiner Karriere steht. Insofern kann man, also ich kriege gerade ein bisschen Gänsehaut, kann man tatsächlich nur ja, nur erahnen, was da in einem vorgeht, dann, wenn du tatsächlich dann bist. Und ich kann mir das sehr gut vorstellen, dass die Jungs, da würde ich das als Traum definieren und da richtig Bock haben drauf.
Ja, allein wer sich an die Szene erinnert vom letzten olympischen Finale in Maracana, Brasilien, Deutschland, das dramatische Elfmeterschießen am Ende, also das ist wirklich faszinierend. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass es für den einen oder anderen Spieler einfach eine Riesensache ist, weil du es ja in deiner Profikarriere so viel Geld drauf verdienst, bei so vielen Topvereinen du spielst, das schafft nicht jeder, da einfach dabei zu sein.
Bei Sosa bin ich auch wirklich gespannt. Das ist für mich eines der entscheidenden Duelle auf Samstag hin. Mhm. Bei Sosa bin ich wirklich gespannt, wie sich das jetzt die nächsten Tage hier, wie das hier vonstatten geht. Denn sein Konkurrent, den er eigentlich unter Korkut überholt hatte, nämlich Emiliano Insua, da hat er so ein bisschen Ticken zumindest die Nase vorn gehabt in den letzten Spielen. Der hatte jetzt natürlich 10 Tage Zeit, sich Weinzell zu zeigen und da jeden Tag im Training entsprechende Topleistung anzubieten. Ja, auch das hast du übrigens noch mal einen kleinen Ausflug zurück zu den Trainingseindrücken gesehen. Das war eine andere Art von Intensität in den Trainingseinheiten, als es eben in denen der Fall war unter Korkut, die man noch beobachten konnte vor seiner Freistellung.
Und es ist auch ein offenes Geheimnis, dass Spieler im Trainingsbetrieb unter einem neuen Trainer dann doch auch mal vielleicht das eine oder andere Mühe mehr geben.
Sehr logisch.
Ist ja klar, weil die Karten einfach auch neu gemischt werden. Deswegen bringt das auch nichts. Es wird echt spannend zu sehen, wer denn da die Nase vorn hat.
Das wären sehr solide 2 Euro gerade gewesen, wenn wir unser Phasenschwein noch hätten. Ne?
Wer sich allerdings, und jetzt darf ich auch mal vielleicht eine kleine Überleitung bringen, Herr Meisel. Wer sich allerdings keine Sorgen um seinen Einsatz machen muss gegen Borussia Dortmund, ist der Weltmeister vom VfB Stuttgart, Benjamin Pavard, der wieder mal sehr solide gespielt hat, jetzt auch im Nations League-Spiel gegen Deutschland und eine unfassbare Statistik vorzuweisen hat.
Ich glaube ja mittlerweile, er ist sowas wie eine Art Talisman für Didier Deschamps, den Nationaltrainer Frankreichs. Denn seit er auf Pavard setzt, auf der Rechtsverteidigerposition, gewinnen die ja quasi alles. Oder zumindest verlieren sie nicht mehr. Sie sind Weltmeister geworden. Pavard hat jetzt 16 Spiele in Folge, ist er ungeschlagen mit der Mannschaft. Ja? Wenn man seine U21-Spiele, die letzten noch mit reinnimmt, sind es noch viel, viel mehr.
Das geht noch weiter in die ganzen U-Jahrgänge. Das ist unfassbar.
Das ist absolut irre. Also er stellt da gerade wohl den ein oder anderen Rekord auf, der für die Ewigkeit bestimmt sein könnte. Prinzipiell, also ich habe das Spiel jetzt am Dienstagabend gegen Deutschland nicht so, ich habe es nur aus dem Augenwinkel verfolgt, aber auch da hat man halt gesehen, wieder welche Souveränität er mittlerweile ausstrahlt, ja, und wie solide er einfach seinen Part spielt.
Und dennoch muss man sagen, dass es beim VfB bisher auch die eine oder andere Situation gab, in der er nicht gut aussah, in Mainz beispielsweise oder der Stellungsfehler gegen Bobby Wood in Hannover.
Vollkommen richtig.
Also das ist aber auch eine Schwierigkeit, wenn du auch nicht die ganze Vorbereitung mitmachst mit der Mannschaft. Da gibt es auch Interviews mit anderen Spielern, nicht nur den Franzosen, Kroaten, Engländern, Belgiern, die einfach sagen, es ist einfach schwierig, da reinzukommen.
Sagen wir mal so, ich hätte es mir gewünscht, dass Holger Badstuber aktuell in einer besseren Fassung ist, als er es ist. Denn ohne Zweifel, Pavard würden 1-2 Spiele Pause vielleicht ganz gut tun. Ja? Ich will nicht sagen, dass er überspielt ist, das ist er nicht. Aber er ist halt permanent im Einsatz. Und auch wenn er die mannschaftsinternen Statistiken im Bereich Ballkontakte mit 544 oder in der Zweikampfquote mit 69% klar anführt, ist es trotzdem vielleicht nicht, wäre es nicht schlecht, wenn er halt mal irgendwie ein bisschen durchschnaufen könnte. Das ist aber nicht möglich, da Badstuber eben in der Verfassung ist, wie er ist und Kempf nicht zur Verfügung steht.
Und das unterscheidet Pavard von eben vielen anderen Weltmeistern, Vize-Weltmeistern, WM-Dritten oder Vierten, dass er halt nicht bei einem Top-Top-Club spielt und eigentlich unverzichtbar ist. Die anderen, die bei Barcelona, Real, Chelsea, sonst wo spielen, die kannst du immer mal wieder auf der Bank lassen.
Den kannst du über Rotation mal eine Pause geben, richtig. Ja, das ist halt beim VfB gerade leider nicht drin. Nichtsdestotrotz, auch wenn Baumgartl die Saison einen Ticken stabileren Eindruck macht, glaube ich, bis zur Winterpause hat er die Frische wieder, der Benjamin, und wird dann in gewohnter Qualität seinen Part da hinten abliefern.
Viele Aufgaben kommen auf ihn auch schon am Samstag zu. Ne? Das wird doch eine Heidenaufgabe gegen den aktuellen Tabellenführer der Bundesliga.
Das ist richtig, das gilt aber auch zum Beispiel für Santi Ascacíbar, der mit Argentinien unterwegs war, im Clash of the Titans gegen Brasilien nicht eingesetzt wurde zum Glück, aber dann trotzdem eben wie Jatak Akolo auch, der von Afrika wieder rüberkommt. Da sind die beiden mit den längsten Reisestrapazen in den Knochen, also die werden am Mittwochabend noch nicht im Training erwartet, die werden wahrscheinlich Donnerstag dann einsteigen und dann wird sich zeigen, ob sie für Samstagmittag schon eine Option darstellen können für den Trainer. Bei Ascacíbar gehe ich davon aus, bei Akolo eher nicht.
Ja, dann lass uns doch nach vorne schauen auf dieses Spiel. Ich glaube, da sind nicht nur wir total gespannt. Also ich weiß nicht, bei mir ist es so, gefühlstechnisch vor diesem Spiel, euphorisch ist es nicht. Jetzt niedergeschlagen ist es auch nicht. Ich bin einfach unglaublich gespannt, was da passiert. Volles Stadion, haben wir nicht zum ersten Mal beim VfB. Die Karten werden komplett neu gemischt. Der Letzte gegen den Ersten. Also im Moment sowas
Karten
schon
werden neu gemischt, hast du jetzt zum zweiten Mal benutzt, Christian.
Ja, was gib mir mal ein anderes Bild hier, du Meister der Metaphern.
Nein, was, jetzt aber, Alliterationen sind dein Ding, ne? Nein.
Bauer sucht Frau läuft wie das, deswegen.
Ich würde sagen, wir hören mal rein, was Gunter Banner zu sagen hat. Den habe ich nämlich gefragt, wie er die Ausgangslage sieht und für was es für den VfB jetzt ankommt. Das ist unser aktueller
Querpass.
Der Kommentar aus unserer Redaktion.
Volles Haus, starke Gegner, beste Gelegenheit, um sich mal wieder mit Fußball zu beschäftigen. Und vor allem mit Fußball, der dann auch Spaß macht und Freude und das Publikum mitnimmt. Das halte ich eigentlich für die wichtigste Voraussetzung gegen den BVB. Dass wieder eine Mannschaft auf dem Platz steht, die begeistert, wo der Funke überspringt vom Platz auf die Zuschauer. Und wo wieder Mut, Offensivgeist und Leidenschaft dabei ist. Intensität ist für mich das Stichwort in so einem Spiel. Du musst in die Zweikämpfe gehen, du musst dem Gegner den Schneid abkaufen, du musst ihm zeigen, dass er hier heute überhaupt nichts zu bestellen hat. Und das geht eben nur, indem du dich reinhängst, die Ärmel hochkrempelst und vielleicht nebenbei auch mal eine gelbe Karte riskierst. Kein Problem. Aber das würde ich gern von dieser Mannschaft sehen. Das wäre ein Neuanfang. Im Prinzip könnte Weinzierl ja zu seiner Mannschaft sagen, Leute, die Saison beginnt heute neu, mit einer neuen Philosophie, mit einer neuen Einstellung zum Spiel, vielleicht auch mit der stark veränderten Aufstellung. Da würde ich mir vor allem wünschen, dass dann auch wieder die Spieler zum Zuge kommen, die den Zug nach vorne haben, die das Tempo ins Spiel bringen können, die vielleicht auch so ein bisschen die Bolzplatzkicker-Mentalität mit reinbringen, auch mal was probieren. Das muss ja nicht immer gleich klappen, aber man will es einfach sehen. Und dieses Rumgestehe, Rumgeschiebe, dieser Angsthasenfußball, der ging mir zuletzt nur noch, drück's jetzt vornehm aus, auf die Nerven. Das will in Stuttgart keiner sehen. Und wenn dann gegen den BVB eine knappe Niederlage rauskommt oder von mir aus auch nicht etwas deutlicher und der VfB mit fliegenden Fahnen untergegangen ist, mir soll es recht sein. Aber zeigt einfach hier in Stuttgart wieder, dass Fußball Freude machen kann, dass Fußball anstecken kann, dass man sich hier nicht versteckt, auch vor großen Gegnern. Das wäre mein Wunsch.
Ja, sehr interessante Eindrücke von Gunter Barner, dem Exklusivautor der Stuttgarter Nachrichten. Meine ganz plakative Frage, Philipp, mit Stichwort Spektakel und Spiel nach vorne. Wenn ich dir jetzt anbieten würde, es wird ein richtig geiler Kick am Samstag und der VfB verliert mit 3-4 gegen Borussia Dortmund, würdest du es nehmen?
Nehme ich. Sofort.
Ja?
Ohne Diskussion, ohne drüber nachzudenken. Nehme ich sofort. Ich bin da auch wirklich bei Gunter, der sagt, Mentalität, Intensität, Leute mitnehmen, das ist jetzt das, worauf es ankommt. Das hatten wir ja auch schon immer wieder mal, vielleicht nicht als Hauptthema, aber es wurde immer wieder mal angerissen in den letzten Folgen dieser Saison. Wenn du diesen 12. Mann bekommst, wenn du ihn mitnimmst, und das nimmst du eben über ein Spiel mit, wo du einfach alles versuchst, Ärmel hochkrempeln, da geht's um die ganz klassischen Dinger, ja. Wenn du das schaffst, dann hast du diese 60.000 im Rücken. Dann ist das eines der am schwierigsten zu spielenden Stadien in Deutschland, sage ich dir ganz ehrlich. Egal, ob die jetzt gerade letzter sind oder nicht. Wenn da wirklich alles steht, und es ist bei großen Spielen ja oft so, dass dann auch wirklich Gegentribüne, Haupttribüne, dass wirklich alles mitgeht.
Ja.
Wenn du das hinbekommst, und dann, glaube ich, hast du A, eine Chance gegen den Tabellenführer, der mit Personalsorgen kommt, dazu kommen wir später noch. Und zweitens, wenn du es eben nicht schaffst und dann mit dem von dir skizzierten 3-4 verlierst, ist dir keiner böse. Im Gegenteil, da gehen alle zufrieden nach Hause und sagen, hey, die Jungs haben es versucht, die haben sich verrissen, auch den Begriff hat Weinzierl benutzt, also bei seiner Antrittspressekonferenz. Und dann ist es doch in Ordnung. Und dann gehst du aufs nächste Spiel. Ja. Oh.
Auch wenn natürlich früher oder später, so ehrlich müssen wir sein, dann der Blick auf die Tabelle einfach auch wichtig wird und es einfach auch enorm von Bedeutung sein wird zu punkten. Aber ich glaube,
vollkommen logisch. Ja. Aber wir haben ein Fünftel der Saison gespielt, Christian.
Ja.
Jetzt kommen zwei Underdog-Spiele aus VfB-Perspektive, nämlich Dortmund und Hoffenheim. Alter, geh da raus und gib alles, was du hast. Und wenn es nicht reicht, hat es nicht gereicht. Aber das musst du eben anbieten. Dann ist ja keiner sauer. Und ich prophezeie, du kriegst diese 60.000 Verrückten voll und sie stehen hinter dir. Und das wäre unglaublich wichtig für das Spiel am Samstag jetzt.
Ich würde sogar sagen, das ist genau der richtige Gegner. Also genau der richtige Gegner zum richtigen Zeitpunkt jetzt, nach all dem, was passiert ist in den letzten Wochen. Und wer...
schon wieder 2 Euro, ne?
Ich werde hier noch arm. Ja. Wer aber Borussia Dortmund in dieser Saison verfolgt hat, ich habe ein paar Spiele von denen gesehen, um mal kurz vielleicht auf den Gegner einzugehen. Ja, die sind Tabellenführer. Ja, die liefern Spektakelspiele ab. Aber sie haben auch schon wirklich viel Glück gehabt. Viel Last-Minute-Glück. Das fing allein damit an, dass sie im Pokal hätten rausfliegen können bei Greuther Fürth. Da haben sie in 90 plus 5 durch Axel Witzel den Ausgleich geschossen. Die haben in der Champions League in Brügge kurz vor Schluss erst den Siegtreffer erzielt. Gar nicht zu reden von dem Spiel, das sie in Leverkusen gedreht haben oder auch gegen Augsburg. Das waren aber allesamt Mannschaften, die eben halt mutig gespielt haben gegen Borussia Dortmund und nah dran waren, es zwar nicht geschafft haben, aber nah dran waren, was zu holen. Und ich glaube, dass irgendwann, und das ist der positive Aspekt, den ich so ein bisschen habe, irgendwann muss diese Glückssträhne von Borussia Dortmund auch reißen. Und vielleicht ist es ja auch am Samstag der Fall.
Ja, weil du darfst, also ich unterstütze deine, man muss mutig gegen dich spielen. Man darf nur nicht naiv gegen dich spielen. Weil sonst fängst du dir 6 oder 7 Stück wie Nürnberg oder so.
Exakt.
Das darfst du wirklich nicht machen.
Allein wie es der FC Augsburg gemacht hat, ist Anschauungsmaterial.
Ja, natürlich, klar. Und ich meine, also wenn Weinzelmannschaften waren immer extrem unbequem zu spielen. Ja, die waren immer bissig, griffig, kompakt. Und wenn dann halt vorne mal einer reinrutscht, wer weiß, also ich hab Bock auf das Spiel, sage ich ganz ehrlich. Ich mag sowieso Underdog-Rollen, mag ich ganz grundsätzlich. Das finde ich immer gut. Ja, da kannst du nur gewinnen. Ja. Du hast nichts zu verlieren. Das sind meine 2 Euro jetzt. Und dann kommt noch dazu, dass die Dortmunder nicht unbedingt mit der allerersten Kapelle anreisen können, weil sie eben entsprechende Personalsorgen haben. Also was man da die Woche über gelesen hat, Guerrero, Schmelzer, Wolf, Reus, noch alles mit drin, Pulisic, also 7, 8 Leute, die da wirklich, selbst der Trainer konnte beim Testspiel gegen Aachen nicht mitmachen, weil er so Rückenschmerzen hatte, dass er daheim auf der Couch liegen bleiben musste.
Nicht der erste Trainer, der vor dem Spiel gegen den VfB Stuttgart Rücken hat, sag ich mal.
Schon Rücken?
Hat man schon mal mit Christian Streich beim SC Freiburg, ja, der richtig, dann sein erstes richtig. Spiel
hatte. Und da kam ein Spektakel raus, 3-3.
Ja.
Ne? Also, ich glaube, der VfB hat durchaus seine Chancen, was er ändern muss. Wie gesagt, hat Gunther eigentlich ganz gut angesprochen, wir auch schon so ein bisschen. Er muss mutiger sein, er muss kompakter bleiben. Die Abwehr, hatte ich letzte Woche schon gesagt, ich finde ganz grundsätzlich die Abwehr, 13 Gegentore in 7 Spielen, das ist viel zu hoher Schnitt, das geht nicht. Ja, da muss also wirklich dran gearbeitet werden.
Ich glaube nicht, dass sie zu 0 spielen gegen Dortmund.
Nein,
aber
natürlich nicht.
Ja, natürlich,
es
muss eine andere Kompaktheit her.
Genau, richtig. Also das muss besser werden. Und ich denke, Weinzierl und sein Team, Trainerteam, die schaffen das auch, das zu vermitteln. Ob es dann gleich voll greift, wird sich zeigen. Aber ich bin ganz guter Dinge, dass wir einen veränderten VfB Stuttgart sehen werden an diesem Samstag.
Da wollte ich dich gerade mal danach fragen. Natürlich können wir da wenig abschätzen. Wir haben zwar die Trainingseinheiten beobachtet, aber so richtig ist es natürlich eine Überraschungskiste. Wenn du jetzt mal 1, 2 Namen einfach nennen müsstest, wer könnte denn da ins kalte Wasser geworfen werden am Samstag? Gibt es da jemanden, mit dem du rechnest, der vielleicht jetzt von 0 auf 100 plötzlich aufsteigt?
Weil der vorher keine Rolle gespielt hat?
Ich hätte einen, aber das ist...
Also ich kann's schwierig einschätzen, muss ich sagen. Ich denke, er wird González wieder eine Chance geben
von
Anfang an. Den hat er auch, das hat man auch gesehen, das haben wir letzte Woche auch schon mal thematisiert, den hat er in so Sonderschichten mit Pablo Maffeo so ein bisschen eine Spezialbehandlung angedeihen lassen.
Das ist übrigens mein Favorit, Pablo Maffeo.
Und der ist auch vor so einer klassischen, jetzt muss der Knoten platzen Situation. Der hat jetzt schon so viele gute, ordentliche Spiele, hat halt dann die Tore nicht gemacht aus diversen Gründen. Jetzt kommt irgendwann mal, das kennen wir ja alle, ja, solche Jungs, die kommen dann hier rüber, die kommen in einen völlig anderen Kulturkreis, die sind mit vielen Dingen beschäftigt, außer Fußballspielen in den ersten Monaten, ganz logisch, ja, wenn du als 20-Jähriger von Südamerika herüberkommst, also, ja, und dann kommt irgendwann so ein Spiel. Und warum soll es nicht am Samstag sein? Maffeo, auch weil Andy Beck in den letzten Tagen immer wieder mal rausgenommen wurde, individuell nur arbeiten konnte und nicht die volle Intensität anbieten konnte oder alle Einheiten einfach voll gehen konnte, im Gegensatz zu Maffeo, der wahrscheinlich auch brennt. Und auch da hat uns letzte Woche schon die Geste, ihr kennt sie alle noch, sie läuft im Internet immer noch hoch und runter, oder Trainer ihn persönlich anspricht, Brust raus, Kinn hoch, Schulter zurück, jetzt geht's, ja, und das.
Das ist ein Spieler, der mir einfach in der Vorbereitung persönlich sehr gut gefallen hat, der da auch regelmäßig zum Einsatz kam, immer wieder gute Aktionen hatte, und das hat einfach in der Bundesliga nicht funktioniert. Das ging gleich los mit dem Spiel in Mainz, wo die Mainzer ihn so ein bisschen als Schwachstelle auserkoren hatten, und dann hat er jetzt langsam eben den Platz verloren gehabt an Andreas Beck. Ich glaube, das ist mein Tipp, er kriegt eine Chance von Anfang an am Samstag. Vielleicht können wir noch mal ganz, ganz kurz, auch wenn wir euch jetzt nicht zu lang noch irgendwie auf die Nerven gehen wollen hier, wir beiden, aber ich würde gerne noch über ein, zwei Spieler bei Borussia Dortmund sprechen und vor allem über einen, der eben in der letzten Saison noch beim VfB war und gerade ziemlich von auf sich aufmerksam macht. Das ist Herr Brün Larsen, der tatsächlich auch schon ein, zwei wichtige Tore geschossen hat und richtig aufblüht. Hättest du mit der Entwicklung gerechnet?
Ja.
Okay.
Ja, weil ich ihn im Training hier gesehen habe und weil ich auch schon das ein oder andere Wort mit dem Sportchef Reschke darüber wechseln konnte, und der hätte alles getan. Der hätte wahrscheinlich sogar seine Oma verkauft, wenn es notwendig, wenn es irgendwie gegangen wäre, notwendig gewesen wäre, weiß nicht, um den Kerl hier zu behalten. Weil man hat das gesehen. Der war nicht nur auf dem Platz, da hat es nicht ganz so funktioniert, wenn man jetzt die Spiele, die er gemacht hat, nimmt. Aber die tägliche Trainingsarbeit und das vor allem das Verhalten im Mannschaftsgefüge, das war extraordinär. Das war abzusehen, dass der explodiert. Das war wirklich abzusehen. Mhm. Und deswegen wollte Reschke unbedingt den Kerl noch mal länger hier halten. Hat nicht geklappt, denn Susi Zeug hat es eben auch gesehen.
Richtig, ja.
Und hat gerade gesagt, weißt du was, den können wir sehr gut brauchen. Und das hat er jetzt natürlich zurückgezahlt.
Einfach Wahnsinn, wenn man so zurückdenkt. Er hatte dieses Spiel, dieses unglückliche daheim gegen Schalke, das letzte mit Hannes Wolf. Das lief einfach unglücklich. Er hat den Elfmeter verursacht und sah nicht gut aus.
Er hat den auch, also bei aller Legendenbildung rund um Hannes Wolf, da hat ihn halt sein ehemaliger Jugendtrainer verheizt.
Ja.
Und zwar nach Strich und Faden. Das muss man einfach sehen. Der hat ihn da auf einer ortsfremden oder positionsfremden Nummer in ein Drecksspiel reingeworfen. Und das war also fragwürdig.
Sehr, sehr beeindruckend. Genauso beeindruckend, ganz kurz vielleicht auch noch, ist der Kollege Paco Alcacer, der, warum auch immer, ich habe mit dem Kollegen Carlos Ubina aus der Redaktion gesprochen, der seines Zeichens der spanischen Sprache mächtig gesagt, der heißt Paco Alcacer.
Ja.
Und warum hier irgendwie in den deutschen Medien alle einen Alcacer aus ihm machen. Also,
weil sie kein Spanisch können, ganz einfach, deswegen arbeiten sie bei deutschen Medien. Ja,
vielleicht ist das irgendwie so ein Rotpott-Ding. Du, der Alcacer, der hat wieder einen richtig rausgehauen, du. Ich weiß es nicht. Aber das möchte ich mir nochmal festhalten, Paco Alcacer, und ich glaube, das ist ein Spieler, auf den man besonders achten muss. Der kommt auch in der spanischen Nationalmannschaft rein, trifft nach 90 Sekunden.
Naja, also irgendjemand Wahnsinn. Hat mir die Tage flog eine Statistik an mir vorbei, die letzten 10 Schüsse für Dortmund und Spanien waren alle drin.
Wahnsinn.
Ne? Das ist eine Quote, da kann Mario Gomez aktuell nur von träumen. Nun, denn, noch jemand?
Nö, das war's eigentlich soweit, aus meiner Sicht.
Freut mich. Nee, ich habe richtig Bock. Ich habe wirklich Bock auf das Spiel, und selbst wenn es katastrophal in die Hose geht, denke ich, du wirst eine Veränderung sehen, die hoffen lässt. Ähnliche Konstellation wie Deutschland gegen Frankreich.
Hat jeder jetzt gedacht,
oh Gott, der Löw, der kraft's ja gar nicht mehr und lässt da Hinz und Kunz und so eine Rentnertruppe kicken. Jetzt hat das halt das Gegenteil bewiesen. Die Mannschaft hat's ordentlich gemacht, hat verloren, aber man hat jetzt wieder diese positive Grundstimmung eigentlich. Ja gut, also da kann halt schon was gehen. Und
ich habe so oft daran gedacht, es ist eine Parallele zwischen diesem Deutschland-Frankreich-Spiel und jetzt im VfB gegen Dortmund. Einfach die Hoffnung, dass sich was ändert, die in Anführungsstrichen lange Leitung des Trainers, der es irgendwie nicht schafft, die Forderung zu erhören und dann einfach zu zeigen, hey, es geht doch, und vielleicht gibt es dann genau so einen Auftritt, der auch den VfB-Fans Mut macht am Samstag.
Lassen wir die Laberei jetzt einfach mal sein. Gucken uns das Spiel an. Nächste Woche reden wir wieder drüber und dann auch hoffentlich wieder mit einem Gast, der uns ein bisschen hilft, dass wir nicht gegenseitig hier diese Dampfbauderei die ganze Zeit machen.
Philipp Meisel spricht den Podcast und sagt, lass mal die Laberei. Das ist natürlich großartig.
Ja. Ich habe ja uns beide gemeint. Nein, gut, kommen wir zur
Die Mein VfB Fangfrage. Hier gibt's was zu gewinnen.
Die Mein VfB Fangfrage von letzter Woche, Christian, die musst du auflösen. Du hast sie nämlich auch gestellt.
Genau, wir wollten von euch wissen, welches Trainerduo denn Borussia Dortmund zur Rettung verholfen hat im Jahr 2000. Da gab es unter anderem einen ganz, ganz wichtigen Sieg beim VfB Stuttgart mit 2:1. Das waren Udo Lattek und Matthias Sammer. Udo Lattek, der damals auch noch eine seiner letzten Trainerstationen, wenn nicht sogar die letzte, hatte. Und Matthias Sammer, der noch ganz, ganz jung im Trainergeschäft war. Die beiden standen da an der Seitenlinie. Ein paar Jahre später hat Matthias Sammer ja dann auch für ein Jahr den VfB trainiert. Das waren also die zwei Namen, nach denen wir gesucht haben. Und wir haben auch einen Gewinner, nämlich den Heiko aus Illingen. Der hat sich unter vielen Einsendungen bei uns als Glückspilz erwiesen und wurde gezogen.
Eine ordentliche dreistellige Zahl. Das ist ganz stabil, muss ich sagen. Finde ich absolut in Ordnung, ja, an Teilnehmern. Und davon, glaube ich, 95% der Antworten waren auch korrekt.
Dann war also, die Frage zu einfach.
Ja, machen wir nächstes Mal. Nee, übernächstes Mal machen wir es wieder. Ja. Denn, nee, nächstes Mal machen wir wieder. Denn dieses Mal gibt's keine Gewinnspielfrage und auch nichts zu gewinnen, keine neue. Denn wir haben an diesem Freitag, am 19. unser Mein VfB Pubquiz bei Annas Treff in Stuttgart Süd. Und da gibt's was zu gewinnen. Dank dem Mercedes-Benz-Museum haben wir nämlich 5, glaube ich, oder maximal 6, je nachdem wie groß das Gewinnerteam ist. Mein Pubquiz bildet man ja Teams. Dauerkarten für das für die 125 Jahre Ausstellung beim VfB Stuttgart. Die gibt's da zu gewinnen und ich würde mich freuen, wenn ihr vorbeikommt und mit mir, dem Quizmaster, einen lustigen Abend verbringt und ja, euch die Köpfe heiß quizt rund um den VfB Stuttgart.
Ich stelle mir gerade so ein bisschen vor, Philipp Meisel als Walter Freiwald. Ja, der Preis ist heiß.
Wir haben da mal was vorbereitet.
Ja, genau. Also kommt vorbei, das wird ein großer Spaß. Und dann geht sozusagen der Wechsel direkt über vom Pubquiz zum Heimspiel gegen Borussia Dortmund. Das wird ein großes Wochenende.
Absolut, so sieht's aus.
Und dann lassen wir das Labern jetzt sein. Ja, lassen die Jungs kicken und labern dann einfach nächste Woche wieder.
Bis dahin, beste Grüße.
Schöne Grüße, ciao.
Podcast, der Mein VfB-Podcast der Stuttgarter Nachrichten und Antenne 1.